SWR Kultur am Samstagnachmittag. Das Warten hat noch immer kein Ende. Seit fast 14 Jahren hofft die ganze Welt auf Winds of Winter. Mit dem Bestsellerautor George R. R. Martin sein Epos Das Lied von Feuer und Eis beschließen wollte. Trotzdem, es hat sich etwas Entscheidendes getan. Man kann die lange Wartezeit jetzt grandios überbrücken. Bei Random House Audio ist nämlich die Fantasy-Geschichte als geballtes Hörbuch erschienen. Schauspieler Stefan Kaminski hat das Guinness-Buchpreisverdächtige Unterfangen durchgezogen und in 212 Stunden die Erzählung eingesprochen. Dazu wird er uns jetzt selbst mehr erzählen können. Hallo, Herr Kaminski.
Valar Morghulis. Freut mich sehr, hier zu sein.
Hallo. Wow. Da kommt man ja schon so ein bisschen das Grusel.
Ja, es ist ein bisschen dunkel immer gleich, ne? Ja. Gänsehaut.
Gänsehaut-Feeling, genau. Wir müssen natürlich genau sein, es waren ja nicht 212 Stunden, nur es waren 212 Stunden und 5 Minuten, ganz genau.
Ja, ich weiß das gar nicht so genau, über 200 Stunden auf jeden Fall, das stimmt wohl. Und das klingt ganz schön geballt so, ne?
Wenn man klingt so wahnsinnig. Und können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie sozusagen das letzte Wort gesprochen haben?
Ja, das weiß ich noch. Und das Wort hieß Dolche. Das weiß ich auch noch und das passt sehr gut zu all dem. Und das war ein Moment der großen Erfüllung, ein Moment des Loslassens. Ein leichtes Gefühl war das. Und es war auch ein bisschen, naja, wie alles, was irgendwie schön war und in einem guten Team bestenfalls, wie es auch war, verlaufen ist. Ende einer Klassenfahrt. Das Ende einer Tournee und so weiter. Eine Träne im Knopfloch. Wir waren sehr, sehr gut unterwegs alle zusammen, aber das Projekt ist jetzt auf der Reise und jetzt kommen ja erstmal die ganzen Blüten und Früchte und Verzweigungen und das Ding ist jetzt am Leben und läuft.
Genau, die Fans, die dürfen sich freuen eben auf diese lange Zeit, 212 Stunden und sie haben selbst 100 Tage im Studio dazu zugebracht, 7000 Seiten Literatur eingesprochen. Was hat Sie geritten, sozusagen diese Mammut-Tour auf sich zu nehmen?
Ich musste reiten, tatsächlich. Aber es war natürlich das...
Kein Drachen, aber wahrscheinlich. Oder auch?
Nein, aber so ein bisschen fliegt man ja doch immer mit. Ne? Also man ist ja doch zwischen Feuer und Eis unterwegs und mit verschiedenen Tieren oder Wesenheiten unterwegs. Und das war natürlich eine wunderbare Gesellschaft. Also durchaus auch mit einem Drachen geflogen. Warum nicht? Und es war ein schönes Gefühl. Wind im Haar hatte ich auf jeden Fall und schon gleich mit der Anfrage, ob ich Lust hätte, das zu machen. Am Anfang gab es noch ein Casting, da waren noch ein paar andere Leute, die da mit im Ranking waren. Und dann hat man sich letzten Endes für meine Lesart entschieden und das fand ich enorme Anerkennung, um im Bild zu bleiben, auch irgendwo ein Ritterschlag von Brienne von Tarth, die mir zart ihre Schneide auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, komm, du darfst mitkommen.
Also Sie wissen ja, in diesem Buch werden viele Protagonisten auch gemeuchelt. Also da muss man immer vorsichtig sein.
Ja, deswegen bin ich auch mit großem Respekt zu Werke gegangen. Und aber auch natürlich mit der mir ureigenen Leidenschaft, was Sprache und Geschichten angeht und Figuren. Und das hat mich sofort von Anfang an gerissen. Und ich kannte sowohl das Buch als auch die Serie zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus eigener Erfahrung. Ich wusste, dass es das gibt, habe aber viele andere Interessen und bisher hatte ich das noch nicht gestreift. Wusste aber um die Prominenz des Projekts und das ist natürlich auch dann herausfordernd und auch, ja, Motivation. Ja, und dann habe ich mich reingegraben.
Ja, ja und ich meine, weil Sie gerade gesagt haben, Prominenz, also das kann man ja mal in Zahlen übersetzen. Also 85 Millionen verkaufte Bücher allein, dann übersetzt in 47 Sprachen und dann die Game of Thrones-Verfilmung schlägt ja dann auch nochmal alle Rekorde. Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis Leute, die also diese ganzen Filme immer und immer wieder geguckt haben. Also das hat ja schon Kultstatus. Da liegt ja dann die Messlatte wahnsinnig hoch. Hatten Sie denn nicht auch so ein bisschen Manschetten, dass jemand kommt, oh, wie hast du denn da diesen Tyrion Stark eingesprochen beispielsweise?
Ja, ich habe mittlerweile ja schon irgendwie viele, viele Jahre, seit 20 Jahren mache ich diese Hörbücher und mache die auch auf meiner Weise. Und ich habe viel Anerkennung erfahren für die Art und Weise, wie ich die Dinge lese. Das ist die eine Seite, dass da was zurückkam, immer positiv, begeistert, weiterführend und für mich ja Propeller war sozusagen. Und dann meine eigene Lust, die mich überhaupt erst in den Beruf gebracht hat. Es kam ja auch durch eine Leidenschaft und über den Weg durchs Radio hin zum Schauspiel. Und überall schwingt ja mein Naturell, meine Herangehensweise, mein Wunsch nach Wahrhaftigkeit, nach Vielstimmigkeit, ja, nach Farbigkeit einfach überhaupt im Erzählen. Lesende Landschaft zu sein, so. Das ist so das, was ich mir gewünscht habe, weil ich selbst durch solche Einflüsse wie Gerd Westphal, Pipapo, auch die Lust überhaupt bekommen habe dafür. Ich weiß, wie schön das ist, eine Geschichte auf eine Weise vorgetragen zu bekommen, dass sie einen sich plastisch im Kopf wie ein Pop-up sozusagen aufmacht. Und dieses Grundgefühl und das Selbstverständnis und auch das Bewusstsein darüber habe ich mitgebracht. Und deswegen, ich weiß, dass es immer unterschiedliche Meinungen gibt bei den Menschen oder dass manche sich vielleicht auch an dieser oder jener Aussprache stören. Hier haben wir uns ja auf die englischen Varianten fokussiert, die auch im Englischen halt so gesprochen werden, auch in der Serie. Aber manche kennen eben dann Königsmund und die anderen King's Landing und dann gibt es Leute, warum heißt denn das nicht so wie in der deutschen Serie? Das wusste ich, dass das kommt und dass manche Menschen vielleicht was gerne trockener hören und andere sich erfreuen an der Vielgestaltigkeit. Das ist okay und das ist vollkommen normal.
Sie haben gesagt, Sie haben die englischen Namen verwandt, also nicht John Schnee, sondern eben Jon Snow von der Nachtwache. Oder ja. Dann gibt es ja noch diese verwöhnte, naive Sansa Stark aus Winterfell. Mhm. Zwischen diesen Figuren allein liegen ja schon ganze Welten. Und ja. Es gibt ja noch viele, viele mehr, ein ganzes Heer unterschiedlichster Charaktere. Wie bekommen Sie das stimmlich in den Griff? Also das stelle ich mir unheimlich schwierig vor.
Naja, also für mich ist das ein Spiel mit Farben und das ist wie eine Klaviatur oder wie bei einer Orgel, ein Register, die Grundregister, die ziehe ich für mich. Die ziehen sich durchs Alter, die Register, die ziehen sich durch Charaktereigenschaften oder ja, verschiedene Timbres sozusagen, die liegen mir erstmal zugrunde. Das ist so wie ein Gitarrist sein Solo spielt, da muss er auch nicht mehr auf die Saiten gucken, sondern rockt das einfach aus dem Gefühl heraus. Und bei mir ist das eine Bauchgefühlsache. Wenn wie bei George R. R. Martin die Figuren so plastisch und empfindsam beschrieben sind, wie er das tut, dann ergibt sich schon mal ganz viel aus dem Text, den ich ja denkend lese und vortrage sozusagen und da eine Reise mache selber auch. Und dann kommt das bei mir ganz automatisch, dann wird sich die Stimme leicht heben, wenn jemand Zarteres, ob Frau oder Mann, spricht. Und sie wird sich leicht in die Tiefen begeben, wenn jemand mit zusammengebissenen Zähnen auf eine Schlacht blickt, die vor ihm liegt. Also das sind so Stannis Baratheon zum Beispiel. Da ist auch beschrieben als jemand, der immer den Kiefer kneift, die ganze Zeit. Und dann hat man schon drei Stimmen jetzt gehabt in dem, was ich erzählt habe eben. Und das ist für mich eine große Lust, ein großer Verwandlungsspaß und da offenbar in mir viele wohnen, ohne dass ich ins Irrenhaus muss und den richtigen Beruf ergriffen habe, offenbar kann ich das einfach mit viel Energie und Einsatz spielen. Und das ist für mich kein kognitives Problem, das ist einfach eine tatsächlich intuitive Gelegenheit im Studio. Ich mache da auch das erste Mal den Mund auf. Die Vorbereitungen zu Hause sind still und beziehen sich auf Dynamik und ja, Punkte der Aufmerksamkeit im Inhalt.
Wie spielen Sie die im Studio? Denn im Grunde, Sie müssen ja alles drauf haben. Toben, schreien, verzweifelt, glücklich, ängstlich sein. Ich weiß nicht, was alles eben. Sie könnten auch sogar einen Raben mimen in dieser Geschichte. Also diese ganzen, da ist er schon wieder. Toll.
Ja, da fliegt er. Freunde von mir sagen, ach guck mal da, Stefan, wenn wir im Wald irgendwo sind und der Kolkrabe da seine Bahn zieht, dann heißt es sie nur, Stefan. Ja.
Das heißt, sie fliegen dann auch durchs Studio, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man dann so statisch vor dem Mikrofon steht.
Ich stehe nicht, ich sitze sogar.
Sie also, dürfen sitzen, okay.
Ja, also ich lese mal 4 Stunden am Tag. Also in dem Fall waren es 80 Seiten in etwa, die man da pro Tag gerockt hat. Und naja, ich weiß nicht, Sie haben bestimmt schon mal eine Live-Hörspielveranstaltung gesehen oder sowas, ne? Ist ja klar. Im Rundfunk ja auch oft und beliebt, diese Dinge. Und das ist schön, da sieht man ja auch, wie die Schauspielerinnen da loslegen, miteinander spielen. Auch wenn sie jetzt sitzen und im Grunde nur ein Halbkörper sind, können sie trotzdem obenrum sozusagen eine ganze Menge senden und sogar miteinander spielen, auch wenn man nur pars pro toto-artig jetzt irgendeine Handbewegung macht und jetzt nicht wirklich im Wald steht und einen Schneeball wirft, sag ich jetzt mal, einfaches Beispiel. Aber man kann das irgendwie gestisch, mimisch, manchmal auch mit ganz kleinen Dingen durchaus erzeugen, auch wenn man hier vor einer Membran sitzen muss, das ist ja allein schon technisch nötig, dass ich hier mich ordentlich vor dem Mikro aufhalte, dass der Sound sich nicht verändert durch krasse Bewegungen oder Geräusche, die ich mache. Da muss man stillhalten, rein körperlich. Ich gestikuliere viel, meine Mimik geht los, da verändert sich viel. Wenn man das filmen würde, würde man auch eine Figurenreihe sozusagen im Gesicht erkennen. War bei meinen Live-Hörspielen auch so. Habe ich in Fotos dann gesehen, dass das tatsächlich wirklich im Gesicht liegt. Ist ja auch schön so. Ist ja auch miteinander so, wenn wir in Diskurs gehen und uns anschauen. Man weiß sofort, ob jemand das ehrlich meint oder ob jemand böse auf einen ist oder eine Frage hat oder unsicher. Und so ist das eben auch. Und diese Dinge reichen, um das im Studio und stimmlich natürlich näher am Mikro, als man im Alltag jetzt reden würde. Da kann man auch ein bisschen leiser sein oft, auch wenn man schreit. Und das geht sehr gut. Das ist eine eigene Klaviatur, die man da bespielt. Ein eigenes Biotop und eine eigene Kunstform, eine eigene Schauspielform, die nicht jeder für sich so mag, nicht jeder vielleicht für sich so kann, aber die unheimlich viel Spaß macht und eine ganz neue Spielwiese ist.
Absolut. Und jetzt wissen wir, es ist eine lange Geschichte. Es gibt viele Nebenschauplätze und Figuren, aber es gibt eben auch Hauptfiguren, die ziehen sich tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum bis zum Ende durch. Wie kriegen Sie das hin, dass eine Figur, was weiß ich, wie Tyrion Lannister, am Anfang genauso klingt wie am Ende? Denn dazwischen ist ja ganz viel passiert.
Also es gibt Figuren wie eben er, der immer so ein Grinsen so hinten drin hat, auch wenn er nicht grinst. Der hat einfach diesen verschlagenen Witz. Das sind Figuren, die so krasse Merkmale, so starke Merkmale haben, dass die mir nicht verloren gehen von vorn bis hinten. Aber Sie sprechen da was an, wo ich jetzt einfach auch den Tonmann Patrick ehrlich erwähnen muss von Auraton, den wir aufgenommen haben. Der hat währenddessen, sobald eine neue Stimme erklang, sofort eine Markierung gesetzt, im Nachfeld dann Dateien angelegt. Daher weiß ich auch, dass es 700 Stimmen sind letztlich. Also ja, es ist unfassbar.
Wahnsinn, krass.
Das ist aber, sind ja auch feine Nuancen, muss man sich vorstellen. Es gibt eine Heiserin und es gibt eine Heiserin und es gibt leise. Also jetzt übertrieben gesagt, drei Möglichkeiten von Heiserkeit, die man in eine Stimme legen kann ab einem gewissen Alter oder aufgrund irgendwelcher Gebrechen oder Situationen. Aber diese Stimmen haben natürlich ganz feine Unterschiede und umso wichtiger ist es, dass man sich die ins Gedächtnis zurückrufen kann, wenn bei Band 3 plötzlich die Figur von Seite 12 auf Band 1 wieder auftaucht, mit der man gar nicht mehr gerechnet hat. Und dafür dienten eben diese Dateien, wo ich dann nochmal reinhören konnte. Und dann war ich sofort wieder da. Also ich muss das nur 2 Sekunden hören, dann weiß ich schon Bescheid und kann das sozusagen wiederherstellen.
Und wie haben Sie sich und vor allem natürlich auch Ihre Stimme dann fit gehalten?
Gar nicht. Ich mache das, wie ich das mache. Ich freue mich immer, wenn ich meine Straßenstimme habe. Der Sänger von Iron Maiden, Bruce Dickinson, hat das mal gesagt über seinen Gesang, dass er am besten ist, wenn er seine Straßenstimme hat. Und das habe ich für mich auch so empfunden, dass ich sozusagen die größte Variabilität habe, wenn die Stimme einen gewissen Rotz mit sich bringt, dann sind sowohl die höheren Stimmen als auch die tieferen Lagen und die vielen dazwischen die Möglichkeiten gut zu erreichen. Also ich brauche jetzt keine Gurgellösung, dabei jetzt irgendeinen Pfefferminztee. Das würde ich tun, wenn ich jetzt grundlegend irgendwie Halsschmerzen hätte oder heiser wäre oder so, dann muss ich dann was tun. Aber ich pflege die Stimme eigentlich nur dadurch, indem ich sie benutze.
Ja, sonst rostet sie ein, das wissen wir ja.
Ja, da kriegt man manche Töne nicht. Ob ich jetzt Sander Clegane hinkriegen würde, wenn ich jetzt monatelang kein Hörbuch sprechen würde, das ist nochmal die Frage.
Ich glaube, das haben Sie jetzt so verinnerlicht, das geht gar nicht mehr weg.
Das geht nicht mehr raus, der sitzt.
Gab es denn trotzdem mal so ein paar Sachen, also so Durststrecken oder manchmal hat man das ja so, dass man manche Passagen so gar nicht über die Lippen bekommt?
Also Durststrecken, was die Sprache und die Geschichtenentwicklung und die Figurenvielfalt und die Szenen von vorn bis hinten in diesem Buch, in dieser Reihe betrifft, hatte ich nie. Ich finde das großartig und das ist was sehr, sehr Schönes, denn diese Durststrecken, die gibt's naturgemäß. Es ist ja nicht alles nur ein Arthur Schnitzler oder Haruki Murakami, was man so liest in dem Beruf als schauspielender Sprecher. Aber dieses Buch war ein Pfund, das war ein richtig sattes Stück, finde ich, sehr, sehr guter Literatur. Toll geschrieben, sehr gut übersetzt und das war von vorn bis hinten vollkommen, also ich habe nie gezweifelt daran, dass das jetzt so, wie es jetzt ist, einfach seine Notwendigkeit hat. Und dass das sich auch gut las, spricht für den Autor. Das floss wie Wasser. Aber es gibt eben die inhaltliche Seite, also die, wo man berührt ist oder abgestoßen ist von Figuren oder von Entwicklungen, die da passieren. Und da gab es sowohl diese rote Hochzeit, muss ich gleich an die Bluthochzeit denken, ist ja auch verwandt mit vielem, was wir Menschen aus unserer jahrhundertelangen und jahrtausendelangen Geschichte kennen. George R. R. Martin ist ein offenbar sehr belesener und interessierter und Einflüsse aufnehmender Künstler, was super ist, weil so entsteht ja gute Kunst, weil man um sich blickt und Dinge mit hineinnimmt. Ich fand es wundervoll, das zu lesen, weil das in seiner Abgründigkeit natürlich was sehr, sehr Intensives hat und ich mag Intensität. Aber ich hatte große Probleme mit dieser Figur Ramsay Bolton, dieser hautabziehende Sadist, der dem, Theon, Theon Greyjoy, so viele Namen, Theon Greyjoy sein Gemächt abschneidet und ihn quält und foltert. Und dieser Typ macht das auch mit Frauen. Der Umgang mit Frauen, der Umgang mit Kindern in dieser Geschichte ist sehr, sehr heftig und sehr, sehr grenzwertig. Wenn wir auch wissen, dass die Kinder alle so 10, 12 da sind, ungefähr, die in der Serie weitaus älter sind, also was es nicht schöner macht, wenn sie mies behandelt werden, aber sie sind dann, wenn man sie so anguckt, 18, 19, 20. Dort im Buche sind die tatsächlich ja noch kleiner und jünger und unschuldiger. Und das ist heftig, sowas zu lesen. Das ist keine Kritik an George R. R. Martin, denn solche Dinge gibt's ja. Gerade zur Zeit wissen wir ja, was abgeht. Gazastreifen und so weiter, Ukraine. Wir haben damit zu tun. Und solche Sachen behutsam zu lesen, das, was nun mal ist, trotzdem einfach zu lesen, ohne jetzt da natürlich niemals einen Comic draus zu machen oder jetzt drüber hinwegzuwischen, das nicht. Ich habe Gänsehaut bekommen, mir sind die Tränen gekommen an Stellen wie diesen. Und das ist schwer, aber das ist keine Durststrecke, sondern eine große Herausforderung und ja, etwas, was wehtut. Und das ist in der Serie im Übrigen zu einem Übermaß, wie ich finde, übertrieben worden. Da wird sogar eine schwangere Frau erstochen, das gibt's gar nicht in dem Buch an dieser Stelle. Die Frau ist nämlich gar nicht zugegen von Robert Baratheon, die frisch geheiratete. Und ja, das sind Unterschiede, wo das Buch wieder sehr viel empfindsamer und behutsamer umgeht, eben auch bei diesen krassen Sachen, als es die Serie tut, wenngleich die Serie ganz toll ist und das auch super abbildet, was so an Figuren dort und an Geschichten entwickelt wird. Aber das tut weh in der Serie und auch im Buch.
Das stimmt. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz viel über das Lied von Feuer und Eis sprechen, aber ich wollte Sie nochmal fragen, wann haben Sie denn eigentlich so Ihre Stimme für sich entdeckt? Sie sind 1974 in Dresden geboren, dann in Berlin aufgewachsen und gab es dann irgendwann mal so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, mit dieser Stimme, da kann ich tatsächlich was machen?
Dieses Bewusstsein darüber, dass man damit sowas gestalten kann. Ja, also das ist was sehr Kindliches, finde ich, dieses Spielen mit Stimme und zu schauen, was macht's oder wie klingt jemand anders und das Nachmachen. Das kam, glaube ich, in der Schule. Ich habe ganz viel Hörspiele auch gehört und Märchenschallplatten, früher zu DDR-Zeiten, gab es den Buratino, den konnte ich auswendig. Und das war in Klasse 5, 6 mit meinem besten Freund Aljoscha bin ich zusammen zur Schule gegangen und wir haben Buratino in verteilten Rollen gesprochen. Da fing das so an, also schon relativ früh. Mein Spieltrieb war immer schon sehr groß und die Lust, Geschichten zu erzählen und dann später auch eigene zu machen, das kam dann mit 15, 16, 17 mit der Wende, wo ich mir dann meinen ersten Kassettenrekorder und ein Mikrofon kaufen konnte. Und dann habe ich Kassetten aufgenommen, auch mehrspurig und Geräuscheplatten verwendet. Und da ging das so los, dass ich da richtig Farben rausgeholt habe. Und seitdem beobachte ich wach und setze das ein als besondere Maike, sag ich mal. Das ist sozusagen meine Spezialität.
Ja, und dann kam ja auch Schauspielstudium und Sie haben beim Radio auch gearbeitet, also nicht nur Radio mit dem Kassettenrekorder gemacht, sondern auch dort gearbeitet.
Als 96.
Genau, Autor und Sprecher und Journalist. Also Radio hat so ein bisschen auch Ihre Karriere geebnet vielleicht.
Ja, ja, kann man sagen. Liebe ich es auch so.
Also Radio ist doch eigentlich alles andere als Schnee von gestern, oder? Es gibt ja Leute, die sagen immer, das ist zum Aussterben verurteilt.
Das ist vollkommener Schwachsinn. Bücher gibt es ja auch noch, obwohl wir jetzt ganz viel scrollen und ganz viel uns als Bilder schon fertig vor den Latz geballert wird. Also die Schallplatte gibt es auch noch, Plattenspieler kann man wieder tolle kaufen, obwohl und so weiter, Streaming und so da sind. Also das Radio ist ein ganz wundervolles Medium und ich mag das Audiophile sehr, sehr gern. Ich liebe auch mal in so etwas trockeneren Stunden so Feature über Spargelpreise. Sowas finde ich auch schön. Ich finde es gut, dass es öffentlich-rechtlich gibt, weil da Dinge abgedeckt werden, die eben unter Umständen nicht so toll sich jetzt verkaufen würden und da keinen Bestand mehr hatten. Ich finde den Bildungsauftrag wichtig. Ich höre gerne Diskussionen und interessante Menschen und Hörspiele.
Das ist nett, dass Sie das sagen, obwohl ich das jetzt gar nicht von Ihnen einfordern wollte, dieses
Bekenntnis das habe ich auch nicht. Das ist meine Lust. Ich lehne nichts ab, wenn ich kann, wenn es vom Radio kommt, Hörspiele oder Feature und sowas. Ich liebe das wirklich. Damals hat 96 angefangen.
Und Sie haben eben, über 200 Hörbücher eingesprochen und zwar ganz unterschiedliche Produktionen, also mal Hugo von Hofmannsthal, Frank Schätzing, dann aber auch Kermit der Frosch aus der Muppet Show. Und Sie machen mit Kaminski und er was ganz Besonderes, nämlich Live-Hörspieltheater. Was ist das genau?
Ja, damit bin ich momentan nicht unterwegs. Meine letzte Show habe ich 2016 gespielt, aber Sie sagen richtig, wenn Sie das im Präsenz sagen, dass ich das mache, das ist Live-Hörspiel-Theater. Da sitze ich mit wundervollen Musikern oder mit einem Musiker, je nach Programm, auf der Bühne, spiele alle Figuren, mache alle Geräusche selber und das hat immer so einen gestisch-visuellen, audiophilen Verbindungstouch. Das ist eine Mischung aus Theater, Werkstatt und Hörspiel. Und damit habe ich den Ring des Nibelungen in vier Teilen erzählt. Bis 2016 war ich fast 10 Jahre unterwegs damit. Am Deutschen Theater hat das damals angefangen. Ich habe den Weißen Hai erzählt, ich habe King Kong erzählt und das alles als stimmlich jetzt One-Man-Show, aber mit großartigen, sehr besonderen Musikern. Und das ist etwas, was ich auch gerne wieder machen möchte, ob das dann Kaminski on Air heißt oder ich ganz alleine oder mit einem Orchester irgendwann mal stehe. Mein Ziel ist es, das auf jeden Fall wieder zu machen. Aber das hat tatsächlich aufgrund meiner Arbeit und der Umstände im Leben, wie das so ist, mit Kind und Kegel und Wege, die man geht, hat das jetzt erstmal keinen Platz gehabt. Aber Lust dazu habe ich auf jeden Fall weiterhin. Und das war mein Leib- und Magenstück, das auf die Bühne erhobene Jugendzimmer, da wo alles entstanden ist eigentlich.
Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und wir machen das immer so in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Wir erfüllen unseren prominenten Gesprächsgästen immer einen kleinen Musikwunsch sozusagen eben als Dankeschön für das Gespräch. Sie haben sich Song of I von dem britischen Musiker Stephen Wilson ausgesucht. Ja. Das ist so ein etwas eher düsterer Song, den er zusammen mit der Schweizer Künstlerin Sophie Hunger aufgenommen hat. Warum gerade dieser Titel?
Ach, das ist einer, der mich ganz tief erreicht. Da geht's ja auch um das Innen und um, ja, irgendwie das, was im Halbdunkel liegt, um Leidenschaft und um die Suche und auf dem Weg sein und sich von Dingen zu verabschieden, die man lange getan hat, mehr zu sich zu kommen. Song of I. Das Ich nicht im Sinne von negativem Egoismus, sondern von gesundem und das zu teilen mit jemand anderem. Da singen ja zwei ganz wundervolle Menschen, die ganz bei sich sind. Das ist was, was ich sehr, sehr mag. Und diese Düsternis ist im Grunde was sehr Lebensbejahendes. Aber wie alles fängt es irgendwo im Dunkeln an, bevor es durch die Erde bricht und sprießen darf. Ich liebe diesen Künstler.
Und dieses Stück, das hören wir jetzt. Herzlichen Dank nochmal an Schauspieler und Stimmvirtuose Stefan Kaminski für diesen Ausflug nach Westeros.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.